Jetzt habt ihr den Patrick auch mal kennengelernt. Diejenigen, die unsere Ostasiens Million aktuell immer mal mitnehmen, wenn es draußen liegt oder sogar noch zugeschickt bekommen. Die lesen auch immer wieder die aktuellen Gebetsanliegen von ihm. Steht immer Thailand, Patrick Wolf. Und mittlerweile hat er sein Sprachstudium beendet und ist in dem Gästehaus auch angekommen, von dem er hier erzählt hat. Und das eine ist natürlich, warum ich das Video gerne zeige, weil Patrick ein super Typ ist, eine tolle Ausstrahlung hat, eine bewegende Geschichte hat, aber auch, weil es ein bisschen zeigt, wie vielfältig Mission sein kann. Also Mission ist wirklich auch, ein Gästehaus zu leiten für andere Missionare, damit die mal eben relaxen können, weil die das auch brauchen. Das hat er schön gesagt. Mission ist einfach wahnsinnig, wahnsinnig breit. Es hat aber noch einen anderen Grund, und zwar wollte ich euch einfach einstimmen auf das Thema Mission, Weltmission, weil es darum auch gehen soll in unserer Predigt, auch wenn heute noch nicht das Pfingstmissionsfest ist. Aber wir gucken einfach mal da rein. Und eine Frage, die ich immer wieder mir stelle oder auch gestellt bekomme, ist einmal, was bewegt Menschen überhaupt in eine Mission zu gehen? Aber noch viel mehr, was berechtigt uns eigentlich, missionarisch tätig zu sein? Wenn ich in Gemeinden bin, die Missionare aussenden, oder wenn ich hier bei uns bin, ich rede über Mission, dann weiß ich, dass eine Welle der Zustimmung und Übereinstimmung mir entgegenschwappt. Wenn ich das Ganze aber mit Menschen bespreche, die keine Christen sind, die Jesus nicht kennen oder ja, denen das einfach sehr suspekt ist, dann sieht es ganz anders aus. Da muss man schon manchmal wirklich auch begründen, warum Mission jetzt nichts Schlechtes ist oder Schlimmes ist, sondern was ist, was auch gut sein kann und was legitim ist, aus verschiedenen Gründen. Also was berechtigt Menschen dazu, überhaupt Mission zu machen, Missionare zu werden? Und das wollen wir einfach mal miteinander anschauen. Unter dem Thema Gesandt wie Christus, Missio Dei und Du. Missio Dei, dieses Wort, das haben einige von euch schon mal gehört. Und zwar, wenn ihr am 2. Dezember hier in unserer Gemeinde wart, da hat Werner Braun nämlich genau über die Missio Dei gepredigt. Und ihr könnt die Predigt nochmal nachhören. Die waren nämlich richtig gut. Aber wie es immer ist, es gibt ja verschiedene Menschen, die haben verschiedene Ansätze. Und deswegen werde ich jetzt nicht die Predigt von Werner wiederholen. Ich habe sie mir auch vorher gar nicht mehr angehört. Ich saß damals hier. Aber ich finde, es ist ein Thema, das so wichtig ist und auch so ermutigend ist, dass man sich damit einfach öfter auseinandersetzen kann. Wir beginnen aber mal mit einer Definition von Mission, beziehungsweise was ist ein Missionar? Und ich habe eine sehr widerborstige Definition mitgebracht. Was ist ein Missionar? Ein Missionar ist jemand, der Menschen, die nichts von Gott wissen wollen, hinterhergeht und ihnen vom Gericht erzählt, das über ihnen hängt, und von der Gnade Gottes, die dieses Gericht abwenden kann. Also da stecken jetzt lauter No-Gos drin, also lauter Sachen, die ich normalerweise Leuten nicht um die Ohren hauen würde, aber ich dachte, heute Morgen kann ich es euch mal zeigen. Das eine ist, dass es tatsächlich so ist, dass die meisten Menschen ohne Gott ganz gut leben, also nicht unbedingt auf der Suche sind, permanent nach einem höheren Wesen oder spirituell irgendwie total offen sind, sondern die meisten Leute leben ihr Leben und es ist gut so. Also wollen von Gott nichts wissen. Und dann ist es aber so, dass es Gott gibt und dass Gott sagt, hier, wer nicht mit mir unterwegs ist, wenn ich in dieser Beziehung lebe mit mir, über dem hängt das Gericht. Also da gibt es einige Bibelverse, die da ziemlich hart sind. Aber eben auch, dass Jesus gekommen ist und gesagt hat, wenn ich komme, um dieses Gericht auf mich zu nehmen, und dadurch abzuwenden von Menschen. Und die Aufgabe von Missionaren ist es jetzt eben, Menschen das irgendwie zu erzählen, in freundlichen Worten, auf eine sympathische Art, dass die Rollläden eben nicht runtergehen, sondern oben bleiben oder nach oben gehen und Menschen sich öffnen für Jesus. Also das ist mal die Kurzfassung von Mission. Und jetzt gucken wir uns die Missio Dei an, um die es ja geht heute Morgen. Missio Dei, das hört ihr schon, das ist Latein und das Wort Missio bedeutet Sendung. Auf Griechisch ist es übersetzt mit Apostello, da hängt das Wort Apostel drin und Apostel sind ja auch die Gesandten und Dei, Deus, Gott. Und das Coole ist in diesem Wort, dass man das auf verschiedene Weise übersetzen kann. Wenn man Grammatik kennt, dann weiß man, dass das ein Genitiv ist und der kann bedeuten, dass entweder Gott gesandt ist, also dass Gott sich selber sendet, oder auch, dass Gott uns sendet, dass Gott Menschen sendet. Und dieses Konzept, das ist schon alt. Augustinus zum Beispiel hat davon schon erzählt, hat gemerkt, dass diese Dreieinigkeit, Vater, Sohn, Heiliger Geist, ständig in einem Austausch sind und in der Bewegung sich immer wieder selber senden. Und es wurde dann im 20. Jahrhundert neu aufgegriffen und man hat gemerkt hier, also diese Missio Dei, diese Sendung Gottes ist ja nicht nur innerhalb der Dreieinigkeit, sondern geht darüber hinaus und Gott sendet auch uns. Und jetzt wollen wir einfach in diesem Gottesdienst, in dieser Predigt mal diese drei Personen der Dreieinigkeit anschauen, wie Mission da aussieht, also wie Gott missionarisch tätig ist, der Sohn und der Heilige Geist. Und dann gehen wir über darüber, was wir damit zu tun haben und wie unsere Sendung aussehen kann. Gott als Missionar, kann man sich das vorstellen? Nicht nur Matthias Schmidt als Missionar oder Hudson Taylor, sondern Gott selber als Missionar. Interessant ist, dass man das sieht direkt am Anfang der Bibel. Die Geschichte der Menschheit beginnt und direkt kurz nach dem Start scheint das Ganze schon wieder zu Ende gekommen sein. Kapitel 1, Genesis 1, Gott schafft die Welt, Genesis 2, ein zweiter Schöpfungsbericht, Genesis 3, der Sündenfall. Scheint wirklich, als sei das Ganze völlig schief gegangen, als könnte man die Bibel jetzt abschließen und zumachen. Aber so ist es nicht, sondern wir sehen, dass Gott selber sich sendet. Der Sündenfall und Gott kommt in den Garten Eden und er ruft den Menschen und er fragt Adam, wo bist du? Gott läuft dem Menschen nach und da sehen wir schon ein bisschen, dass diese Definition, die ich gerade gezeigt habe, doch gar nicht so falsch ist, denn es ist ja nicht Adam, der kommt, der praktisch hinter dem Busch, hinter dem, was sich versteckt, hervorruft und sagt, Gott, ich höre, du bist da, ich kann jetzt gerade nicht kommen, ich bin nämlich nackt und wir haben irgendwie einen Fehler gemacht, irgendwas ist hier völlig schief gelaufen. Gott, hast du einen Vorschlag, hast du einen Tipp, was wir jetzt machen könnten? So ist es eben nicht der Mensch geht zu Gott, sondern Gott kommt zum Menschen und ruft den Menschen und sagt, Adam, wo bist du? Und der Mensch meldet sich zurück, er tritt hervor in die Gegenwart Gottes und Gott macht ihm zuerst mal ein Gewand, also Gott macht ihm eine Kleidung, dann verkündet er das Gericht und sagt, dass das Leben ab sofort wesentlich schwerer ist, weil sie nämlich aus dem Paradies hinaus müssen und dass die Arbeit jetzt mit Dornen und Disteln übersät sein wird. Aber Gott verkündigt auch die Gnade. Nämlich direkt von Anfang an sagte, dass ein Nachkomme des Menschen der Schlange, die Adam und Eva verführt hat, dass ein Nachkomme des Menschen der Schlange den Kopf zertreten wird. Und dann haben wir in 1. Mose 3, Vers 15 schon eine Vorausschau, einen Vorschatten auf Jesus, der ja am Tod dem Teufel die Macht nimmt. Also was sehen wir in Punkt 1? Gott selber ist Missionar. Und er ist der erste Missionar, der erste, der Menschen hinterhergeht. Und da kommt das ganze Alte Testament, wo dann Gott die Propheten sendet, aber das überspringen wir jetzt alles und wir gehen direkt ins Neue Testament und schauen uns an, wie der Sohn, wie Jesus Christus missionarisch tätig ist. Galater 4 bringt es super zum Ausdruck, wie Jesus seine Sendung oder wie dass Jesus gesandt ist. Da steht, als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, auf dass er die unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Kindschaft empfingen. Also als die Zeit erfüllt war, als genügend Jahre vergangen waren, als genügend Ereignisse vergangen waren, als der Punkt war, an dem Gott sagte, jetzt ist Zeit, dass mein Sohn in die Geschichte eintritt, da sandte eben Gott seinen Sohn. Jesus war nicht jemand, der irgendwie normal geboren wurde und dann irgendwann eine geistliche Erweckung hatte, so wie es manche andere hatten, die nicht irgendwann gemerkt haben, hier, Gott hat einen Auftrag für mich, sondern Jesus war einer, der von Anfang an wusste, dass er gesandt war von Gott. Wir sehen das zum einen in der Geschichte, als er als 12-Jähriger im Tempel ist, da wusste er schon ganz genau, dass eben der Vater, dass Gott im Himmel sein Vater ist. Und wir sehen es aber dann auch, wenn er von sich redet, in den Evangelien, dass er immer wieder darauf Bezug nimmt, dass er gesendet wurde. Wenn wir ins Johannesevangelium schauen, allein in diesem einen Evangelium lesen wir über 50 Mal davon, dass Jesus sagt, ich bin gesandt. Ich bin gesandt. 50 Mal in einem Buch mit nur relativ wenigen Kapiteln. Und immer wieder sagt er eben, dass er nicht aus sich kam, sondern gesandt wurde, dass er nicht seine eigenen Worte redet, sondern dass er die Worte redet, die er den Vater reden hört. Jesus sagt, dass er nicht seine eigenen Werke tut, also nicht seine eigenen Wunder tut, sondern dass er das tut, was er den Vater tun sieht. Und es ist interessant, diese enge Anknüpfung, diese enge Verbindung mit Gott, dass Jesus in einem ständigen Austausch steht mit Gott, dem Vater, und dann weiß, weil er mich gesandt hat, deswegen möchte ich das tun und reden, was er mir sagt. Und dann ist die Frage, wozu hat Gott den Sohn Jesus Christus gesandt? Und bei Jesus war es so, dass er zwei Aufträge hatte. Zum einen hat Jesus das Evangelium verkündigt, die gute Nachricht verkündet. Erzähl, dass das Reich Gottes nahe gekommen ist. Erzähl davon, dass Gott ein liebender Vater ist. Das war das eine, was er getan hat. Jesus hat unheimlich viel vom liebenden Vater erzählt. Das Evangelium. Aber Jesus hatte eben noch den zweiten Auftrag, nämlich er musste dieses Evangelium erst schaffen. Weil vor Jesus gab es eben keine Vergebung der Sünden. Vor Jesus gab es Tieropfer und alle möglichen Riten, die aber im Prinzip nur mehr schlecht als recht die Sünden bedecken konnten. Aber nur durch Jesus können die Sünden wirklich vergeben werden. Deswegen musste Jesus eben das Evangelium, von dem er geredet hatte sein Leben lang, musste er am Kreuz erst selber schaffen. Und durch seinen Tod bewirkt Jesus eben jetzt Sühne, Versöhnung, Vergebung. Jetzt ist es wirklich so, dass wir in einer Beziehung zu Gott leben können, die völlig ungetrübt ist. Völlig ungetrübt ist, weil Jesus alles weggenommen hat, was wir irgendwie getan haben, was Gott verletzen oder verärgern könnte. So sieht's aus, dass Jesus Missionar war, der Gesandte von dem Vater im Himmel. Und jetzt gehen wir gleich weiter und schauen uns den Heiligen Geist an miteinander. Nämlich, wir haben letzte Woche Himmelfahrt gefeiert. Jesus ist ja nicht geblieben, sondern Jesus ist zum Vater zurückgekehrt. Und jetzt ist die große Frage, nachdem Jesus gegangen ist, müssen jetzt die Jünger die Mission weiterführen? Sind jetzt die Jünger dran, nachdem Jesus nicht mehr da ist auf dieser Erde? Und spannend ist, dass Jesus jetzt einen Zwischenschritt einbaut, dass er den Jüngern sagt, jawohl, ihr seid gesandt, ja, aber noch nicht. Wer sich an die Geschichte von Himmelfahrt erinnert, da steht Jesus auf dem Berg zusammen mit seinen Jüngern, er gibt ihnen den Missionsbefehl, aber er sagt dann auch, geht erst nach Jerusalem und wartet. Wartet, bis der Heilige Geist gekommen ist und dann geht los. Das heißt, die Jünger an sich können missionarisch überhaupt nicht tätig sein, sondern sie können erst tätig werden, nachdem der Heilige Geist gesandt wurde und gekommen ist. Und diese Sendung des Heiligen Geistes hat Jesus mehrfach vorausgesagt. Und ich habe euch einfach mal den Text mitgebracht aus Johannes 16, die Verse 5 bis 7. Da redet Jesus über den Heiligen Geist und er sagt, jetzt aber gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat. Und niemand von euch fragt mich, wo gehst du hin? Doch weil ich dies zu euch geredet habe, ist euer Herz voller Trauer. Aber ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich gehe, werde ich ihn zu euch senden. Und wenn er kommt, wird er der Welt die Augen auftun über die Sünde und über die Gerechtigkeit und über das Gericht. Jesus sagt, es ist gut, dass ich gehe, gut, dass ich zurückgehe zum Vater, denn dann kommt der Heilige Geist und er wird die Welt überzeugen von Sünde, Gericht und von der Gerechtigkeit. Nur der Heilige Geist macht es möglich, dass Menschen überhaupt merken, dass sie Gott brauchen. Nur der Heilige Geist macht es möglich, dass Menschen überhaupt wissen, warum Jesus gekommen ist und was Jesus bewirken will in unserem Leben. Da können wir uns als Menschen den Mund fusselig reden, da können wir mit Engelszungen reden, da können wir Bilder und Geschichten und Vergleiche bringen, noch und nöcher. Wenn der Heilige Geist im Herzen von einem Menschen das nicht lebendig macht, dann sind wir völlig auf einer hoffnungslosen Mission unterwegs. Wir können überhaupt nichts. Wir können Menschen erzählen, ja, aber dass unsere Worte Eindruck machen, dass unsere Worte in die Herzen gehen, dass Menschen merken, dass nicht wir reden, sondern dass Jesus redet durch uns, das alleine macht der Heilige Geist. Und deswegen braucht es eben den Heiligen Geist als Missionar. Und ich wage zu behaupten, dass der Heilige Geist, dadurch, dass er derjenige ist, der Menschen überzeugt von der Sünde und der Gerechtigkeit und dem Gericht, dass er der erfolgreichste Missionar ist. Dass in jeder einzelnen Bekehrung seit Pfingsten bis heute überall der Heilige Geist im Werk war. Wenn du Christ bist, dann bist du Christ, weil der Heilige Geist dir das Herz für die Botschaft geöffnet hat. Wenn du noch kein Christ bist, dann warte darauf, dass der Heilige Geist das tut und er wird es tun und du wirst es erkennen und wirst merken, Jesus ist lebendig und er möchte auch mir begegnen. Deswegen, die Mission hat ihren Ursprung in Gott, das haben wir jetzt dreimal gesagt, beim Vater, beim Sohn und wir sagen es wieder beim Heiligen Geist und er ist der erfolgreichste Missionar. Aber das Tolle ist, dass es jetzt weitergeht, dass nicht die Dreieinigkeit an sich jetzt sagt, hey, wir sind die Coolsten und die Tollsten und wir können es am besten, weil wir sind ja schließlich allmächtig, sondern dass Gott auch einen Auftrag für uns hat, für uns als seine Kirche, für uns als seine Gemeinde und dadurch für uns als jeden Christen an sich. Und damit komme ich zu dem, was Eckhart in der Lesung vorgelesen hat. Er hatte aus Johannes 17, aus dem hohenpriesterlichen Gebet vorgelesen. Da war Jesus ja kurz vor seiner Kreuzigung nochmal zusammen mit seinen Jüngern. Und Jesus hat ein langes Gebet gesprochen und unter anderem hat er darin gesagt, du hast mich in die Welt gesandt. Ich habe meinen Auftrag fast erfüllt. Meinen Jüngern habe ich alles weitergegeben, was du mir gegeben hast. Ich kehre zu dir zurück, mein Vater, aber nun führen sie deinen Auftrag weiter aus und bringen ihn zu Ende. Sie glauben an mich und viele andere werden durch sie an mich glauben. Ganz wörtlich sagt Jesus dann, eben lest es hier vorne, ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Wie du mich gesandt hast in die Welt, so habe auch ich sie in die Welt gesandt. Jesus macht seine Jünger zu einem Teil seiner Sendung. Jesus übergibt den Jüngern seine Mission. Und nach seiner Auferstehung, also das war vor der Kreuzigung und nach der Auferstehung, wiederholt Jesus das nochmal in Johannes 20, Vers 21, begegnet den Jüngern und sagt ihnen, Friede mit euch, so wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Also, der Vater sendet den Sohn als Missionar, der Sohn sendet den Heiligen Geist als Missionar und der Sohn sendet uns. Und damit ist missionarisch nicht die Dreieinigkeit aktiv, sondern die Viereinigkeit, was es theologisch noch nicht gibt. Ich finde das schade, aber es ist wirklich eine Viereinigkeit. Klar, wir sind nicht Gott, wir sind die Kirche, wir sind die Gemeinde Jesu auf dieser Erde, aber trotzdem sind wir an dieser Mission vollumfänglich mit vertraut und befasst. Und das finde ich gut und das finde ich ermutigend. Das finde ich das Tolle, dass Gott uns mit einbezieht in seine Sendung. Und jetzt gibt's leider immer wieder Leute, die sagen, das ist jetzt ja nicht so eine tolle Idee von Gott. Wir sind jetzt ja nun mal nur Christen. Wir sind ja nun mal schwache Menschen. Wie können wir an dieser großen Mission beteiligt sein? Wie können wir das machen? Und manche, die machen das dann ganz fromm und die sagen dann, Gott könnte es ja so viel besser als wir. Er ist allmächtig und er ist sündlos. Gott könnte viel besser missionieren als wir. Und dann sagt man, ja, Gott missioniert oder Gott erreicht diese Welt nicht mit uns, sondern trotz uns. Und das klingt wunderbar, aber es ist einfach falsch, weil Gott uns komplett eben diesen Auftrag übergeben hat, komplett mit einbezieht, weil er vorher wusste, wie du bist, wie ich bin und er trotzdem sagt, jawohl, ihr schafft das, ihr könnt das. Es gibt ein tolles Zitat, warum beteiligt uns Gott an der Missio Dei? Also ein Zitat, das entkräftet, was ich euch gerade an Ausreden gebracht habe. Da sagt ein Theologe, unsere Aufgabe ist nicht, darüber nachzudenken, ob wir es genauso gemacht hätten, wenn wir Gott wären. Also wir sind nicht Gott. Gott hat uns gesandt, Gott hat uns den Auftrag übergeben und deswegen sind wir eben vollwertige Mitarbeiter. Und wenn wir uns nicht senden lassen, dann geht's auch nicht weiter. Ich habe einfach mal zwei Gründe mitgebracht, warum ich denke, warum Gott uns an seiner Mission beteiligt. Und der erste ist, dass wir ja als Ebenbilder Gottes geschaffen sind. Also Gott hat uns ja gut gemacht, Gott hat uns ja wunderbar gemacht, er hat uns wertvoll gemacht. Und deswegen ist es ein Zeichen der Wertschätzung, dass wir mitarbeiten dürfen, dass wir Teil sind an der Missio Dei. Ja, wir sind natürlich nicht Gott, aber wir sind trotzdem wertgeachtet, mitzuwirken und dabei zu sein. Gott achtet uns, er schätzt uns, er findet uns so gut, dass er sagt, Mensch, ihr könnt das und wir machen das zusammen. Und das andere ist, dass Gott uns ja nicht nur wunderbar geschaffen hat, sondern dass Gott uns auch begabt hat, dass jeder von uns natürliche Gaben hat, dass jeder von uns geistliche Gaben hat, die er gebrauchen will, seine Gemeinde zu bauen. Gott verurteilt uns nicht zur Passivität, Gott legt unsere Gaben nicht zur Seite und sagt, hey, ich mache das ja so viel besser als ihr, lass mich mal machen, sondern Gott sagt, ja, ich mache und ihr macht auch und deswegen habe ich euch Gaben gegeben. Und das Tolle ist, dass diese Gaben, die er uns gegeben hat, auch ganz oft zeigen, in welchem Bereich wir eben mitarbeiten sollen, in welchem Bereich unser Platz ist in dieser Missio Dei. Beim Patrick ganz klar, viel gereist, Weltenbummler, 40 Länder gesehen. Ist ja logisch, dass er seine Gaben dann einsetzt irgendwo im Bereich, wo es um Tourismus geht, wo er Missionen unterstützen kann mit dem, was er hat. Ist natürlich ganz klar, dass ein Matthias Schmidt, der Lehrer par excellence ist, jetzt in Kambodscha ist und dort lehrt, dort Gottes weitergibt. Und ich bin mir sicher, dass er es auf Khmer ähnlich gut macht, wie er es auf Deutsch konnte. Mit Sicherheit holpriger, aber ich glaube, dass das, was er rüberbringt, dass es bei den Leuten auch ankommt. Also oft hängt eben unsere Begabung auch daran, wo Gott uns einsetzen will. Ob es eher handwerklich ist, ob es mundwerklich ist, ob es praktisch ist im Hintergrund oder ob wir irgendwo nach vorne geschickt werden, weil wir einfach auch sehr extrovertierte Menschen sind. Das macht dann Gott so, wie er das möchte. Es ist toll, dass Gott unsere Persönlichkeit gebraucht, dass Gott unsere Gaben gebraucht und dass eben jeder etwas beitragen kann. Aber das Tolle ist eben auch, dass wir nicht alleine unterwegs sind, dass es wirklich die Viereinigkeit ist, die handelt, dass es nicht so ist wie irgendwie in der Arbeit, Schichtdienst, der eine hat früh, der andere hat Spätschicht und wenn der eine nach Hause geht, dann fängt der andere an zu arbeiten, also dass eben Gott gearbeitet hat und jetzt geht er in Feierabend, dann war Jesus da und jetzt geht er in Feierabend, dann kommt der Heilige Geist irgendwie, sondern dass alle drei gleichzeitig aktiv sind. Und Jesus hat es so gesagt im Missionsbefehl: Mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben, darum geht zu allen Völkern, macht die Menschen zu meinen Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin bei euch jeden Tag bis zum Ende der Welt. Also, wenn wir uns senden lassen, wenn wir gehen zu allen Völkern und Menschen zu Jüngern Jesu machen, dann wissen wir, dass wir nicht alleine unterwegs sind, sondern dass Jesus dabei ist. Ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Ist zum einen temporal, also bis zum Ende der Zeit, bis die Welt untergeht oder übergeht. Und auch bis zum Ende der Welt, bis zum geografischen Ende der Welt, wobei wir natürlich jetzt wissen, dass es das gar nicht gibt, weil die Erde keine Scheibe ist. Also, wenn wir Mission machen, machen wir sie zusammen mit Jesus, weil Jesus mit dabei ist. Er geht mit. Und wenn wir Mission machen, dann ist nicht nur Jesus dabei, sondern es ist auch der Heilige Geist dabei. Apostelgeschichte 1, Vers 8, da sagt Jesus: Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Also, wir sind unterwegs, Jesus ist dabei und wir haben die Kraft des Heiligen Geistes, der in uns lebt. Und wenn das so ist, dann können wir loslegen, oder? Dann können wir dabei sein. Ob wir ans Ende der Welt gehen oder ob wir zu Hause bleiben, ob wir in unserer Nachbarschaft leben, in unserer Familie leben, wenn wir Menschen von Jesus weitersagen, sei es unseren Kindern oder unseren Enkeln oder unseren Nachbarn, unseren Freunden, Kollegen, wissen wir, wenn ich rede, ist Jesus bei mir und der Heilige Geist in mir. Und dann kann ich zuversichtlich sein, dass durch das, was ich tue, dass etwas bewegt wird. Egal, wie ich mich fühle, egal, ob ich mich stark fühle oder schwach fühle, hilflos fühle, ob ich nach Worten ringe oder nicht, völlig egal. Jesus ist neben mir, der Heilige Geist ist in mir. Let's go. Lass mich mit Zittern und Zagen einfach mich gebrauchen lassen von Jesus. Und ich finde es immer total schön, wenn man nicht dann sehe oder höre, wie das passiert, wie Menschen sich gebrauchen lassen, wenn ich das beobachte, wie Jesus das tut, manchmal ganz unscheinbar, manchmal sehr spektakulär, aber einfach im Alltag, in einfach im Kleinen, wo Menschen unterwegs sind mit Jesus und Jesus macht was. Und ich habe euch eine kleine Geschichte mitgebracht zum Abschluss von einer unserer Kurzzeiterinnen. Ellen macht einen Einsatz in Japan momentan und die schreibt ganz tolle Rundbriefe. Und ich lese euch einen kurzen Abschnitt zum Abschluss, wo sie das eben erlebt hat, wie Gott sie gebraucht hat. Und sie hat diesen Abschnitt überschrieben mit dem Bibelvers aus 2. Korinther 12, Vers 9. Da steht: Wenn du schwach bist, wirkt meine Kraft besonders in dir. Wenn du schwach bist, wirkt meine Kraft besonders an dir. Diesen Bibelvers durfte ich letzten Donnerstagabend nicht nur an die obdachlosen Menschen weitergeben, sondern auch selbst erleben. Also Ellen arbeitet in einem Projekt unter Obdachlosen in Tokio und machte alle möglichen praktischen Dinge und auch Andachten. Ich hatte den Wunsch, etwas mit den Menschen zu teilen und wollte an diesem Abend fragen, wann das sein könnte für mich. Als ich noch auf den richtigen Moment wartete, wurde ich plötzlich gefragt, ob ich nicht etwas sagen könnte. Menschlich gesehen war ich überwältigt und nervös, weil ich unvorbereitet war. Gleichzeitig kam mir obiger Vers in den Sinn. Wenn ich Gott brauche, kann er am besten wirken und ich darf Freude an meiner Schwachheit haben. So durfte ich am Donnerstagabend den Menschen von Gottes Tun in meinem Leben erzählen und sie ermutigen, in ihrer Schwäche Freude zu haben. Gott nutzt diese Situation. Finde ich echt cool. Gott braucht uns, wenn wir schwach sind, und dann wirkt er und dann handelt er und dann kann man mal solche Sachen erleben wie die Ellen. Amen. Ja, jetzt wollen wir noch miteinander beten und ich bitte euch aufzustehen. und dann gehen wir gleich in den Segen über und dann ist der Gottesdienst schon zu Ende. Ja, Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns gebrauchst, dass wir mit beteiligt sein dürfen an deiner Mission, die gute Nachricht vom liebenden Vater weitergeben dürfen an andere, andere einladen können, eine Beziehung zu dir. Danke, dass du mit dabei bist und dass du in uns lebst, dass der Vater, der Sohn oder der Heilige Geist mit uns am Werk sind. Und ich bete, Herr, dass du uns Gelegenheiten schenkst, in unserem Alltag das zu tun, Menschen zu sehen, denen wir was sagen können, dass wir den Mut haben, das dann auch zu tun, dass wir merken, wie du einfach dann auch wirkst durch uns. Ich bitte dich um Gelegenheiten und um Mut. Ja, komm du mit uns, Herr, segne du uns, gebrauche du uns, jeden Einzelnen, da wo wir sind. Wir danken dir auch nochmal für das Camp, das jetzt stattgefunden hat. Danke für die 450 Teenies, die dabei waren. Danke für die tolle Atmosphäre, für den Input, für die Workshops, die Predigten, den Spaß, den sie auch hatten. Ja, und ich bin mir sicher, dass auch dieses Jahr wieder Teenies zum Glauben gefunden haben. Und ich bitte dich, dass wenn das Camp jetzt vorbei ist und sie nach Hause gehen, dass sie nicht in ein Loch fallen irgendwo emotional, sondern dass sie getragen sind von dir und dass ihr Glaube wächst und stark wird. Ich danke dir für die, die sich taufen lassen oder jetzt auch schon getauft sind. Danke für Caro, danke für Julina aus unserer Gemeinde. Ich bitte dich auch um deinen Segen für sie und für alle anderen, die mit ins Wasser steigen. Wir loben dich, Herr. Danke, dass du wirkst und ja, dass das Evangelium weitergeht an eine neue Generation. Ja, und jetzt bitten wir dich um deinen Segen und ich möchte uns zusprechen, 2. Thessalonicher 2. Jesus Christus selbst, unser Herr und Gott, unser Vater, der uns liebt und in seiner Gnade ewigen Trost und sichere Hoffnung schenkt. Er ermutige eure Herzen und gebe euch Kraft zu jedem guten Werk und Wort. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.